Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lästerschwestern. Diese Woche mit einem weiteren Urgestein der Influencer-Welt.
Mich gerade alt genannt?
Ja, okay. Aber wir machen das beide genauso lange und auch haben auch einen sehr langen gemeinsamen Weg gehabt. Die auch Rede ist von Frodo, Frodo Apparat, überall, nur nicht auf seinem Kanal. War früher mal das Motto, heute bist du...
Überall, nur nicht auf meinem Kanal.
Immer noch da. Aber du bist ein bisschen, also man sieht dich weniger. Wo bist du denn so im Moment? Wo sieht man
dich
sonst?
Ich bin sehr zurückgezogen tatsächlich, weil ich selber tatsächlich auch gerade an einem Punkt angekommen bin, wo ich der Content-Welt so ein bisschen den Rücken kehren will, aber nicht ganz, um einfach mal zu gucken, wie die andere Seite aussieht. Also tatsächlich aktiv gerade suche einfach, ob ich nicht mal irgendwo bei irgendeiner Agentur unterkomme oder so. Immer noch offen bin, Sachen zu moderieren, weil das ist, was mir mit am meisten Spaß macht. Also mich auch gerne ab und zu mal für so kleine Sachen wie die Dreamhack.
Also, ja, oder irgendwie so ein SWR-Stream.
Ja, oder sowas. Ne? Mal buchen lasse gerne.
ARD-Twitch-Kanal, ja.
Aber das nichts ist, was ich jetzt so super aktiv verfolge, sondern da dann Leute auch einfach auf mich zukommen, weil man ja auch einfach Leute in der Branche kennt über die Jahre.
Ja, wir haben wir kennen uns jetzt auch schon seit 11 Jahren, glaube ich. Wir haben uns kennengelernt bei Mediakraft, dann Was geht ab? Textcalibur zusammen gemacht, dann Nerdscope. Also viele, viele Jahre. Schön, dass du dabei bist.
Ja, schön wieder hier zu sein.
Und herzlich willkommen. Du warst auch schon mal Gast in dem Podcast, ich glaube auch vor 2 Jahren oder so.
Relativ Anfang, hätte ich sogar noch gesagt,
ja. Oder? Ja, weil ich weiß auch nicht mehr wann, aber wir sind alt. Ja. Und damit herzlich willkommen zu dem Podcast, den es auch schon super lange gibt, wo wir jeden Samstag für euch darüber lästern und zusammenfassen, was im Internet in der letzten Woche so an Bullshit passiert ist. Welche Twitter-Trends, welche TikToks, welche YouTube-Influencerinnen haben mal wieder was erlebt und Mist gebaut und wo gab es Shitstorms. Das fassen wir euch zusammen in diesem Podcast und diese Woche gibt es auch wieder Themen.
Nice.
Wie Dagi B hat ein Video gemacht zu ihrem neuen Haferdrink. Julian Zietlow ist in den internationalen Medien Thema. Mr. Beast hat einen Deepfake-Skandal und nicht nur der. Eine große deutsche Influencerin macht sehr fragwürdige Aussagen bezüglich Tumoren und Krebs und wie man die heilen kann. Das ist immer schön. Es gibt einen neuen TikTok Film, ein Film auf TikTok, ein Film auf TikTok.
TikTok-Film, ja.
Es gibt Stress rund um die Queen des Reaction-Contents Sniper Wolf und wir haben ein kleines Update zu Little Tay am Ende. Die war ja neulich tot und ist dann relativ schnell wieder von den Toten auferstanden.
Wie Jesus quasi.
Genau. Und wie Jesus auch, hat sie jetzt einen Song rausgebracht.
Ich dachte, eine fragwürdige Followerschaft, aber.
Ja. Und damit herzlich willkommen. Es geht um Hafermilch, die man nicht so nennen darf. Das erklärt uns Dagi wie in einem neuesten Video.
Wir dürfen das untereinander schon.
Genau.
Nur darf
sie darf
nicht,
es nicht, nee, weil sie einen rausbringt. Also Dagi B hat ein neues Video rausgebracht, in dem sie über ihren Haferdrink redet. Ein Produkt, an dem sie jetzt seit 15 Monaten arbeitet. Also sie arbeitet wahrscheinlich sogar schon länger daran, aber sie hat vor 15 Monaten hat sie angekündigt, dass er bald kommt. Und das ist jetzt das Update dazu. Und wir haben uns natürlich alle schon brennend gefragt. Wann kommt Dagis Milch raus? Und
ist der Kleine nicht ein bisschen zu alt mittlerweile?
Das war nicht absichtlich so formuliert. Das ist scheiße. Okay, es hört sich dümmer an, als es gemeint war.
Außerdem kommt ja nicht ihre Milch raus, sondern ihr Drink.
Wann kommt Dagis Drink raus? Klingt auch besser.
Dagis Drink ist eine schöne Alliteration.
Während alle anderen Energy Drinks rausbringen, hat sie ja gesagt, sie macht Hafermilch. Und dieses ganze Video ist so ein bisschen seltsam, weil es ist wieder dieses klassische, schon, wir hatten das neulich schon bei Gönnergy mit Montana Black, es ist wieder dieses klassische, Leute, ich bringe ein Produkt raus und jetzt erkläre ich euch erstmal die krasse Heldenreise, die ich da durchgemacht habe. Es gab krasse Herausforderungen, die gemeistert werden mussten im Kampf rund um Haferdrink.
Ja, bis zu 5-mal mussten die Milch trinken. Ich trinke morgens vielleicht einmal Hafermilch.
Ja, und 4-mal war sie eklig und beim 5. Mal war sie lecker und das ist jetzt das
Problem. Ja, aber ich habe das Video nebenbei beim Autofahren quasi so als Podcastler, also ich habe mein Handy in der Tasche und habe es einfach so tonmäßig laufen lassen, da passiert ja auch bildlich nicht viel.
Nee, sie sitzt
so
da.
Klassisches
YouTube. Obwohl einmal blendet sie ein, wie sie in dem letzten Video aus 15 Monaten die Hände durch den Hafer fahren,
ja, also cool.
Auf der Wiese wächst.
Aber es ist halt auch so dieses Typische, wo ich mir denke, das ist krass, dass sie das immer noch so durchziehen kann. Man sitzt vor der Kamera, man redet in die Kamera und stretcht eine Info, die man in 3 Minuten vielleicht rausbringen könnte. Stretcht die da auf über 10 Minuten gefühlt.
Ja, also 15.
Ja. Also ich musste dann mittendrin irgendwie kurz mal aufhören, weil ich konnte mir das nicht mehr geben.
Wir wollen jetzt auch nicht nur drüber lästern.
Nein, natürlich.
Also
prinzipiell auch gut, dass es ein Haferdrink ist.
Voll. Wir begrüßen die Werbung für vegane Ernährung in einer Zielgruppe von Dagi B. Aber was so interessant ist, sie geht halt nicht so auf Details ein, weil sie auch so ein bisschen so macht so ein Mystery da draus. Und jetzt möchte ich gerne das Haferdrink-Drama kennen.
Dagi's, K-Dramas, aber
Dagi's
halt.
Drink-Drama, das ist die große Frage. Was ist Dagi's Drink-Drama? Weil sie wohl das gesamte Team zwischendrin einmal gefeuert hat. Ja,
und das ist auch so nonchalant in diesem Video.
Ja, wir haben zwischendurch einmal das ganze Team, das interne Team ausgetauscht. Und da kann ich jetzt nicht so viel sagen, weil das sind private Infos.
Und rechtlich gesehen wahrscheinlich auch sehr fragwürdig, wenn ich da jetzt einfach mal
Also weird so. Also das ist schon so, was haben die ekligen Drink produziert und dann musste sie die deswegen feuern. Man weiß es nicht. Sie lässt es offen. Aber der große Reveal eigentlich nach 15 Monaten Arbeit. Ich habe jetzt, also ehrlich gesagt, habe ich inzwischen Bock, selber ein Getränk rauszubringen. Einfach nur, um herauszufinden, ob das alles Bullshit ist, was die labern, oder ob es wirklich
so schwer ist.
So ein krasser Prozess ist. Irgendwas, was es halt schon tausendfach von irgendwelchen Großkonzernen gibt. Und die stellen das ja auch nicht selber her. Also
natürlich
die gehen
nicht,
ja,
nein.
Die gehen ja, also keine Ahnung.
Hä, die pflückt den Hafer nicht selber?
Ich habe neulich ein Video gesehen, kleiner Shoutout an dieser Stelle, von Max Fosch. Max Fosch ist so ein YouTuber, der so ein bisschen so Mr. Beast, so, der macht so crazy Videos, so crazy Sachen. In dem Fall hat er, Mr. Beast ist ein falsches Beispiel, aber so Clickbait, so Airrack-mäßig, so einfach so krasse Experimente oder Sachen oder Dinge, wo er halt irgendwas Verrücktes macht, so jemanden irgendwie irgendwo reinschmuggeln oder irgendwas selber versuchen. Und sein neuestes Video war, ich habe aus YouTubern Käse gemacht. Weil du kannst nämlich aus jeder Art von Bakterium anscheinend.
Nein!
Käse machen.
Oh Gott!
Und was er gemacht hat, ist,
richtig Gänsehaut gerade.
Es gab so ein Sidemen-Charity-Fußballmatch und da waren halt unter anderem Mr. Beast und KSI und der hat so DNA-Swap, so weißt du, so die auch so aussehen wie so bei so einem Corona-Test. Mhm. Als die so vollgeschwitzt waren, hat er die so, ohne dass sie es gemerkt haben, so an deren Rücken durch deren Schweiß gefahren.
Ich krieg richtig Gänsehaut gerade. Ich finde das super eklig.
Hat das auf so einen Petri-Dish gepackt und ist dann zu einer Käserei gefahren. Und hat denen das Petri-Dish gegeben.
Das immer schlimmer, so ich auf.
Und dann haben die das halt in die Milch gepackt und dann wurde die noch getestet, dass es auch safe ist, weil nicht jedes Bakterium ist ja potenziell, also könnte kontaminiert sein. Und es ging aber tatsächlich und haben sie zwei Arten von Käse draus gemacht und haben dann einem professionellen Food-Critic die beiden Käse gegeben und der musste dann entscheiden, wer schmeckt besser, KSI oder Mr. Beast. Spoiler, KSI hat den besseren Käse produziert.
Schade, ich finde Mr. Cheese hätte ich eigentlich besser gefunden. The Cheese Beast.
Ja, oder.
Kommt
oder,
auf den Mr. Ja, Beast Burger drauf
Mr.
übrigens.
Mr. Brie. Auch gut. Ja. Mr. Breeze. Ja, nee, also das war ein lustiges Video. Aber was worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, in diesem Video geht Max Vorstadt einfach zu einem Bauer, der eine Käserei hat, gibt denen die Bakterien und innerhalb von wenigen Tagen bis Wochen, so wird es dargestellt, haben sie halt dann irgendwann das fertige Produkt. Weil das ist halt eine professionelle Käserei.
Also es gibt die Abläufe
die machen jeden Tag Käse. Ja. So, ne? Und ich würde meinen, wenn ich einen Energy Drink herstelle, klar muss ich so ein bisschen geschmacklich gucken, wie soll das schmecken oder welche Zutaten sollen da drin sein oder nicht. Aber es wird immer so getan und vielleicht ist das auch wirklich so, deswegen möchte ich es herausfinden. Es wird immer so getan, als würden die das Rad neu erfinden. So von wegen so, mein Drink hat komplett neue Art von Hafer erfunden.
Wir haben das Hafer-Drink-Game auf den Kopf gestellt. Das ist so eine klassische Formulierung.
Ja, also keine Ahnung, ich hab schon so viele Videos gesehen, auch wie man Haferdrink zu Hause selber machen kann. Das ist wirklich einfach nur Wasser und Hafer und ein bisschen Öl, damit es irgendwie bindet und das war's eigentlich schon. So vielleicht ein bisschen Zucker
und dann
manchmal
so mit dem Finger noch rein für so, die Bakterien halt. Ne?
Genau, ja. Da kannst du Haferkäse draus machen.
Einmal drin wälzen und fertig ist.
Ja, also deswegen finde ich's absurd, dass es irgendwie anscheinend 15 Monate dauert. Und nicht nur das, es ist ja jetzt noch nicht mal fertig. Also sie hat dieses ganze 15-Minuten-Video gemacht, um nicht anzukündigen, so, yo, endlich ist der Haferdrink fertig, sondern um zu sagen, sie unveilt jetzt, wie er heißt.
Das Design ist auch noch nicht, klar braucht sowas Zeit, aber wie lange braucht man, um sich einen Namen auszudenken?
Wir haben 15 Monate gebraucht, also ist das nicht das Erste, was ich machen würde?
Das ist ein Kreativmeeting, wo man einfach so lange sitzen bleibt,
bis man Namen
durch
hat.
Ist und nach 12 Stunden hat man sich
dafür
entschieden.
Ja, oder man hat 10 Namen und dann geht man in die Prüfung, oder wie viele davon urheberrechtlich schon oder markenrechtlich schon geschützt sind. Und da geht es nämlich auch Namen durch, die Ideen hatten zum Beispiel Haferbee. Mega kreativ.
Aber alles mit Bee geht natürlich geht nicht, weil da denkt man an Honig und das ist ja
vegan,
ist nicht so gut.
Ja.
Außerdem geht es ja nicht um Honig, sondern
und am Ende, der geht aber auch da wieder so diese Hero-Journey. Wie sind wir auf diesen Namen gekommen? Was war der Kreativprozess? Was ja irgendwie ganz cool ist, das von außen zu sehen, aber irgendwie ist es auch ein bisschen weird.
Man auf eine prätentiöse Art machen und auf eine nicht prätentiöse Art.
Ja, ich finde auch irgendwie ihre Art, ich hatte dann so voll die kreative Idee. Und der Drink heißt jetzt Owies.
Das ist was amerikanische Owies. Oder englischsprachige Eltern Owies. Zu ihren Kindern. Hast du ein Owie so?
Owie. Also ich dachte gerade, du sagst so, wenn du jetzt nicht dein Zimmer aufräumst, dann gibt's gleich ein Owie.
Oder so.
Owie.
Ja,
das hört sich so an wie irgendwas, was so aus Rick and Morty kommt. Owie, ein Hase.
So. Jeez, Rick, this drink is so delicious. Morty.
So so gut. Es ist einfach, ja, es ist, also, ich finde auch dieses Intergalactic Cable bei Rick and Morty, wo sie so Werbung improvisieren. Und es könnte halt einfach so ein, so dieser
Marketingstrategie jetzt schon.
Dieser Pencil, wie heißt der denn? Dieser kleine Stiftcharakter.
Ach so, ja.
Keine Ahnung.
Als würde der
so ein Werbespot machen, so, hier ist meine Hoffnung. Ich kann die Stimme nicht nachmachen, du kannst es besser.
Ja, vielleicht kriegen sie ja den, wir können ja Justin Roiland fragen, der hat ja gerade nichts zu tun. Vielleicht kann er das ja nachsprechen. Ja.
Ja, also, Ding ist, warum ich mich eigentlich so darüber lustig mache. An sich finde ich es eigentlich, ich finde es ein cooles Produkt. Hafermilch ist auf jeden Fall ein cooleres Produkt als Energy Drinks. Hey. Und ich finde es ehrlich gesagt auch immer spannend, von außen diesen Prozess zu sehen, auch wenn ich ihn ganz oft sehr pretentious finde, weil irgendwie auch bei dem Montana Backfall war das ja auch so, ich dachte so, du bist zum ersten Mal in diesem Gebäude und tust so, als hättest du dieses Getränk miterfunden. Du hast es einmal probiert und gesagt, ja, ist lecker, aber egal.
Ich habe monatelang unter einem Wasserfall aus Energy Drink meditiert. Ich habe Energy Drink geatmet, gelebt, geschlafen, alles.
Es ist absurd. Ich will mich nicht so drüber lustig machen, aber was ich so seltsam finde, ist, dass im Vergleich zu Energy Drinks ich das Gefühl habe, Haferdrink ist noch ein relativ neuer Markt. Und das ist tatsächlich auch der Top-Kommentar unter ihrem Video, dass jemand meinte so, ey, du hast jetzt 15 Minuten drüber gelabert, was dein Kreativprozess war und dass das Team gefeuert hast, toll. Aber warum ist denn dein Haferdrink was Besonderes? Also warum sollte ich den kaufen? Und
weil
nicht,
die anderen nur 4-mal kosten und sie hat 5-mal gekostet.
Und nicht Oatly, was sich übrigens auch so ein bisschen anhört wie Owie. Wenn du Oatly nicht aussprechen kannst.
Du hast gerade einen leckeren Kaffee mit Oatly drin und jemand fragt dich, ey, was hast du denn für eine Hafermilch genommen?
Owie. Also das finde ich so absurd. Ich bin mal sehr gespannt, ob ihr Markenname, also der Name Dougie B genug zieht in dem, finde ich, inzwischen schon ziemlich gut etablierte Marke. Es gibt jetzt diese Alpro Not Milk, die einfach so krass nach Milch schmeckt. Es gibt die Oatly Barista, die so krass schäumt.
Von Lidl, von der Eigenmarke, gibt's auch eine, die heißt, glaube ich, No Milk. Die habe ich mir letztens gekauft und nicht getestet. Vielleicht kann die an die Not Milk ran.
Also gefühlt gibt's viele unterschiedliche Varianten. Und das Problem ist, finde ich, dass es anders als bei zum Beispiel veganem Käse oder sowas, wo finde ich noch ein ziemlich krasser Raum nach oben ist, habe ich das Gefühl, wir sind schon so an dem Punkt, wo ich denke, so, kannst du Hafermilch eigentlich noch besser machen? Also du kannst sie krass nach Milch schmecken lassen oder ihr halt so einen eigenen Geschmack geben, der halt nicht eklig ist. Und ich finde, dieses Ceiling ist schon erreicht. Ich weiß nicht, ob das noch...
Wo willst du noch hin? Ja, aber vielleicht besser machen. Macht sie genau das.
Ich sagen, glaubst du, dass Dougie B die richtige ist, um ein Problem zu lösen, was halt Unternehmen wie Nestlé ja anscheinend genauso bekämpft. Weißt du, also...
Ja, das ist eine... Warum?
Also irgendeine Influencerin macht jetzt die bestschmeckendste Hafermilch der Welt gegen irgendwelche Großkonzerne, die Milliarden von Jahren in Lebensmittelentwicklung...
Zumindest irgendeine Influencerin, die vorher ja obviously keine Berührungspunkte mit der Lebensmittelindustrie hatte.
Ja, das finde ich so cool. Aber ich habe, das hab ich letzte Folge, glaube ich, erzählt, bei den Video Days, da war Chucky da, der
Chucky Cheese.
Der Chucky, genau, der auch Käse ist. Da war ein Käse-YouTuber, einer von den vielen. Nee, Chucky, der Brandmanager von Mr. Beast. Und die sind ja zum Beispiel in dieses Schokoladen-Business eingestiegen. Das hat er da auch nochmal erzählt, dass sie halt reingegangen sind in dieses Schokoladen-Business explizit, weil Schokolade so ein festgefahrener Markt war. Weil sie halt gesagt haben, so, ey, also sowas wie Hershey's in den USA, in Deutschland ist es, glaube ich, nochmal anders, was den Schokoladenmarkt angeht, hat er auch gesagt. Aber in den USA ist es halt wirklich, du hast halt irgendwie so seine 3 Schokoladenbrands. Und die schmecken halt seit 30 Jahren gleich. Da hast du deine Reese's Cups, du hast irgendwie deine Hershey Bars so. Und da ist nicht viel Innovation. So.
Traurig.
Also meinte er zumindest, ich weiß nicht, ich habe jetzt auch noch nicht so viel Schokolade gegessen aus Amerika, aber er meinte, da ist relativ wenig Innovation. Und deswegen haben sie halt die Lücke gesehen. Sie haben gesagt, wir gehen da rein, weil das ist ein Produkt, das isst jeder, das ist ein Produkt, das essen Kinder so. Und es ist halt ein Markt, da können wir was aufmischen, da können wir reingehen und irgendwie disruptiv sein und Market Share wegnehmen von irgendwelchen alteingesessenen Leuten. Und ich finde aber, Hafermilch ist schon das Disruptive. Und da, also, das ist ja gerade erst im Kommen. Da jetzt reinzugehen, ist gefühlt 5 Jahre zu spät.
Ja. Oder,
oder 20 Jahre zu früh. Ja. Genau. Ja, irgendwie so irgendwann, wenn Leute keinen Bock mehr auf Oatly haben und sagen, so, jetzt möchte ich mal was Neues ausprobieren. Deswegen, also, das ist, glaube ich, das Einzige, was ich mich frage, ist sozusagen, wird sie als Influencerin, ist sie noch relevant genug, um wirklich so ein generisches Produkt in ihrer Zielgruppe so relevant zu machen, dass das sozusagen alle dann sagen, ja, ich kaufe das jetzt statt Oatly, weil es muss ja mindestens genauso gut schäumen in der Barista-Variante oder mindestens genauso gut schmecken wie so eine Alpro-Milk-Variante oder so, ne? Also, keine Ahnung.
Ich kann mir vorstellen, dass das ausprobiert wird. Ich persönlich würde es auch einfach ausprobieren, einfach aus dem Grund, dass ich mich durch alle Alternativen einfach mal durchkosten würde. Weil es gibt noch nicht so viele, dass ich sage, ey, ich komme da nicht mehr hinterher. Jetzt aktuell kann man auch sagen, ey, ich teste die irgendwie alle aus und kann ja auch nach, man, dann kaufe ich halt für 2,50 Euro irgendwie so eine Packung Milch einmal, wenn die so teuer sein sollte, und kann danach immer noch sagen, gut, das war's jetzt halt leider einfach nicht.
Ja.
Ja, das ist noch ein Probierpreis, wo ich sage, oder generell ein Produkt, wo ich denke, da kann ich alle ausprobieren. Und wenn es das nicht ist, ist es das nicht.
Ja,
aber mehr als probieren, wenn es nicht wirklich gut wird, wird da auch nicht bei rumkommen.
Ich finde, das beste Produkt ist wahrscheinlich, was man damit vergleichen könnte, sind so die Sachen von so eine Firma, die macht das für Influencer Limited. Die haben mit Drops Chips, also mit Crispy Drop die Chips, und von Hey Moritz zum Beispiel die Kaugummis. Und ich finde, so Kaugummis und Chips, das sind so zwei Produkte, die sind so ähnlich wie Schokolade.
Mhm.
So, wie viel Innovation gibt es im Kaugummi-Bereich? Dieselben Wrigleys und Huba-Buba-Sachen gibt es, seitdem wir Kinder sind. Und bei Chips so...
Kannst du alles machen.
So, ne, da kannst du halt Market Share wegnehmen, weil du halt sagst, okay, die Kids kaufen das halt. Aber Dagibi hat ja auch nicht mehr diese Kinderzielgruppe. Die sind jetzt alles mehr so erwachsenere Frauen. Und dann bist du, glaube ich, mehr so in dem Bereich von so Sallys Welt.
Mhm.
Und Sallys Welt dominiert diesen Markt ja auch vor allem, weil sie halt diese Kompetenz auch hat, dass sie sagen kann, so, ey, kauft meine Backutensilien und meinen Vanilleextrakt im Rewe, so, weil ich bin Backexpertin. Ja, so. Und das hat Dagibi ja auch nicht. Deswegen finde ich das so ein, ich finde das so einen ganz spannenden Case, wo ich echt gespannt wird, ob Auis, ob Ui das neue Ding wird. So, ob wir bald Ui. Ich hätte gerne einmal so beim
Ui-Latte.
Kaffee an der Ecke. So, ich hätte gerne einmal, kann ich den mit Ui haben, bitte?
Ja. Wie gesagt, also ich denke, ausprobiert wird auf jeden Fall.
Ja, also und auch, wie gesagt, also ich find's mutig, ich find's toll, ich finde toll, dass wir gerne Produkte machen. Aber wir müssen uns trotzdem ein bisschen drüber lustig machen, weil der Name ist weird und das Produkt ist ein komischer Case. Aber weißt du, wie wir uns auch lustig machen müssen?
Sollten einfach, wir sollten. Sind moralisch obligated, es zu tun.
Also ehrlich gesagt, ich wollte eigentlich gar nicht mehr über den reden.
Verständlich.
Es geht um Julian Zietlow. Und Julian Zietlow ist heute nur wieder Thema. Falls ihr es verpasst habt, der Julian Zietlow, der hat auch ein eigenes Produkt gehabt, nämlich eine eigene Nutrition-Marke, und ist in den Medien diverse Beefs gewesen in letzter Zeit, aber vor allem, so, das war der Anfang, weil er halt seine Frau und seine Kinder zurückgelassen hat und mit einer Frau durchgebrannt ist, mit der er jetzt auch nicht mehr zusammen ist, obwohl die beiden immer noch Soulmates sind. Das ist eine weirde Story. Auf jeden Fall.
Ja, man kann ja auch Soulmate am anderen Ende der Welt sein. Also man muss ja nicht aufeinander sitzen, um gesoulmated zu sein.
Genau, man kann auch Soulmate im nächsten Leben sein. Aber weißt du, was man vor allem nicht machen sollte generell?
Es fallen mir eine ganze Menge Dinge ein, Robin.
Ja, okay.
Was denn?
Man sollte nicht die Gesetze eines Landes brechen. Das ist immer gefährlich.
Mhm.
Und man sollte auch nicht anscheinend, das wusste ich nicht, in Bali sollte man nicht nackt an einem Schrein meditieren. Und
ein bisschen disrespectful.
Es ist so lustig, weil das wurde mir zuerst in den Feed gespült, ohne Kontext, dass es Julian Zietlow ist. Das ist quasi ein Artikel von der Jakarta Post. Also so ein,
oh, wow.
So ein indonesisches Medium. Und da ist einfach nur ein Foto von, so aus der Entfernung auch, so ein bisschen halt im Schritt zensiert, an so einem Schrein, wie man Julian Zietlow mit so einem, ich würde auch sagen, so, er sieht so ein bisschen aus, als würde er stöhnen. Hm. So einem Blick sitzt er da im Schneidersitz und meditiert zwischen so ein paar Farnen an diesem Schrein. Splitterfasernackt. Und die Unterschrift von diesem Bild ist einfach nur Bali Authorities Hunting.
Oh, wow.
Die jagen den. Hunting foreigner who meditated naked at shrine. Und dann unter dem Foto steht, a screen grab showing a foreign national meditating naked at a Hindu shrine in Bali. Und ja, das ist jetzt vom 4. Oktober der Artikel. Authorities in Bali said Tuesday they're searching for a foreign national who was filmed in a viral video meditating naked at the Hindu Shrine. Aber sozusagen kein Kontext, wer dieser Typ ist. Aber alle haben natürlich sofort erkannt, das ist natürlich Julian Zietlow. Und dadurch hat es dann sozusagen noch weitere Wellen geschlagen. Und der aktuellste Stand ist wohl, dass Julian Zietlow Stand heute vor wenigen Stunden eine Story gepostet hat, dass er wieder in Deutschland ist. Und es wirkte so ein bisschen so von wegen, so als wäre er geflohen. Also so, als wäre er quasi...
Na, Quatsch. Zwei Ehe so, geplant, ja.
Ja, und ich finde es so lustig, dass sie ihn halt jagen. Sie jagen ihn für eine schändliche Tat.
Musste direkt dran denken an die beiden niederländischen Dudes, die, ich glaube, das Taj Mahal geswaffelt haben. Das war ja auch mal eine ganze Zeit lang so ein Trend, dass Penisse an Gegenstände rangehalten wurden. Und das ist ja Swaffeln quasi. Am besten so, dass die Leute
das
nicht... Kennst du das? Kennst du Swaffeln nicht?
Nein.
Du hast nicht vielleicht, ich benutze Swaffeln eher im, ey, lass uns mal darüber swaffeln. Komm, wir swaggen jetzt mal dahin, weißt du so. Swaffeln ist für mich, aber Swaffeln ist eigentlich so ein Prank aus den Niederlanden.
Ey, ich google das jetzt.
Man möge mich korrigieren, aber ich habe das immer so verstanden, dass Swaffeln ist, wenn ich bei dir zu Hause bin und du bist gerade in der Küche und machst mir einen Tee und ich hole mein Ding raus und diddel das über deinen Webvideopreis.
Ja, warum machst du das?
Weiß ich, ich mach sowas nicht.
Ich lade dich nicht mehr ein. Ja. Was ist das?
Keine Ahnung, ob
das
ein Dominanzverhalten
ist oder sowas. Das steht hier Urban Dictionary, der Vorgang, bei welchem ein Mann sein halb irrigiertes Glied an der Person oder Gegenständen reibt. What the fuck? Warum macht man sowas?
Ich stelle mir gerade vor,
das ist so
ganz, ganz kurze
ein neues
Vorstellung.
Level von sexueller Belästigung.
Robin, stell dir vor, ich bin jetzt bei dir. Stellst du vielleicht nicht. Aber ich stell mir das gerade vor. Imagine, ich bin bei dir und ich habe jetzt das Gefühl, ich möchte jetzt Robins Webvideopreis swaffeln.
Ich habe gar keinen.
Verdammt, ich möchte jetzt Robins irgendeinen anderen Preis swaffeln.
Deswegen bin ich sauer.
Irgendeinen Preis wirst du ja wohl haben. Auf jeden Fall möchte ich diesen Preis swaffeln.
Ich habe noch nie einen Preis.
Dann stehe ich aber da und denke mir so, ja Mist, ich bin ja komplett gar nicht hart. Was mache ich denn jetzt? Und ich brauche ein halb irrigiertes Glied. Also fange ich an, mir
können wir das bitte alles rausschneiden?
Fange ich an, mir Sachen vorzustellen.
Das
ja?
ist mir zu übergriffig. Ich will das nicht in meinen
Ohren. Aber
was
Ohren ist denn
hören.
Dann, wenn ich den Punkt der Halberektion verpasse und dann stehe ich da mit einer Mörderlatte und kann nicht
machen. Oh mein Gott!
Ist das der Anfang von einem Porno? Man weiß es nicht.
Das Niveau von diesem Podcast hat das Niveau von Julian Zietlow meditiert nackt.
Auf jeden Fall muss ich an diese beiden Dudes denken, die das Taj Mahal geswaffelt haben und die haben auch internationale Headlines gemacht.
Aber das war ein Ding. Also ich muss das jetzt googeln. Taj Mahal.
Vielleicht war es auch nicht das Taj Mahal, aber es waren zwei
geswaffelt.
Niederländische Touristen, vielleicht verwechsel ich auch Sachen, aber es gab mal zwei Dudes, die irgendwo...
2008.
Ah, siehst du?
Alter, was hast du denn für ein so...
Wenn es ums Swaffeln geht, das ist eine extra Rich im Gehirn.
Urheber des Swaffelns beim Swaffeln am Taj Mahal. Im Gegensatz zu Deutschland beweisen die Holländer mit ihrem Wort des Jahres Mut und Das war Wort des Jahres in Holland 2008. Stell dir mal vor, Susanne Daub.
YOLO. Digger. Swaffeln.
Und dann muss wieder irgend so ein Weltredakteur seiner Co-Moderatorin erklären, was Swaffeln ist. Das war doch auch so ein Ding, das ja. beim Slay oder sowas, ne? Oder nee, was war's? Es war nicht Slay, was war's? Susanne Daubner. Swaffeln? Ja.
Ja, aber daran musste ich gerade denken. Mach das einfach
okay,
nicht.
Okay, danke für diese Information.
You're welcome.
Es war doch okay, dass
Laden
dass
auch Sie mich
das
in Ihren Podcast
habe.
Oder Ihre Talkshow ein, wenn es ums Swaffeln geht.
Okay, aber wurden die danach verhaftet in am Taj Mahal? Was war da los?
Weiß ich auch. Robin, das ist 15 Jahre her. Woher soll ich Ihnen das wissen, bitte?
Okay, Sie haben Urlaub gemacht in Indien. Das wurde zum Selbstläufer. Ah ja, okay. Sie wurden sofort exmatrikuliert steht hier, nicht exekutiert. Sie waren am Rotterdamer Euro College und da wurden sie sofort rausgeschmissen.
Ach so. Ach,
aber die waren nicht, also das College in Rotterdam hat sie rausgeschmissen, weil sie an einem Weltkulturerbe an einem anderen Ende der Welt.
Ich dachte, sie wurden direkt am Taj Mahal kastriert oder so. Hätte ja auch.
Ja, wahrscheinlich.
Wäre auf jeden Fall eine Message mehr angekommen.
Sie nicht mehr nach Indien anreisen, schätze ich mal.
Glaube ich auch nicht, ja. Ja, aber da musste ich das.
Hä, also MTV Lieder, das war richtig das Ding in 2008. Was habe ich denn hier verpasst?
Was hast du denn 2008
gemacht? MTV Niederlande produzierte mit der Musikgruppe Las Vegas Crew einen Song namens Swaffeln, der prompt an die Spitze der Charts stürmte.
Ich probiere gerade in meinem Gehirn zu suchen, ob ich den jemals gehört habe.
What the fuck? Okay. Also Swaffeln war ein riesiges Ding anscheinend 2008 in den Niederlanden. Jetzt wisst ihr was Neues, habt ihr was gelernt in diesem Podcast. Und Julian Zietlow hat was Neues erfunden, das ist an religiösen...
Nuditation.
Nuditation finde ich auch richtig gut. Wort des Jahres 2024.
Nuditation.
Nuditation. Die Nuditation, ja. Also er hat sich auf jeden Fall da in Bali gesonnt, ist jetzt wieder in Deutschland. Und es ist wohl auch groß geworden, weil ein balinesischer Influencer sich darüber aufgeregt hat. Oder zumindest das Video geteilt hat.
Verständlich.
Ja, aber er ist jetzt, die Story von Julian Zietlow war auch, thank you Bali, unbelievable and wonderful experiences.
Kann man ja froh sein, dass er nicht irgendwie so Sonnenlicht probiert hat, über Körperöffnungen aufzunehmen, das war ja auch mal so ein Ding.
Naja, also das ist die News zu Julian Zietlow.
Reicht dann auch.
Er könnte ja auch behaupten, er war das gar nicht, das ist ein Deepfake.
Wer würde denn sowas machen?
Wer würde sowas machen?
Sowas gibt's doch gar nicht.
Anscheinend ist das jetzt der neue Trend. Also dass das kommt, das haben wir eh schon alle vorausgesehen, dass mit AI und solcher Technologie Leute gescammt werden und das immer krasser wird. Aber es ist tatsächlich jetzt so Ausmaße angenommen, dass es wirklich zum ersten Mal groß jetzt auch bei Influencern angekommen ist. Weil Mr. Beast nämlich, und nicht nur der, sondern auch Tom Hanks.
Das ist übrigens die größere Schweinerei an der ganzen Nummer. Lasst meinen Tom Hanks in Ruhe.
Tom Hanks hat jetzt Werbung gemacht. Für Zahnzusatzversicherung, was einfach so das weirdeste Produkt ist.
Lustig, ich habe da wirklich
für einen Scam, ey.
Vorgestern erst drüber geredet, ob ich vielleicht mal eine abschließen sollte.
Vielleicht solltest du es aber bitte nicht bei der, für die Tom Hanks Werbung gemacht hat.
Hat er nämlich
gar nicht. Das war ein AI Tom Hanks und der hat Tom Hanks hat gar nichts damit zu tun, hat auf Instagram gepostet, ich habe nichts damit zu tun, beware There's a video out there promoting some dental plan with an AI version of me. I have nothing to do with this. Tom Hanks, finde ich richtig, es sieht auch ehrlich gesagt auf dem Bild ihm nur so ansatzweise ähnlich. Ist kein guter Deepfake. Es hat er auf Instagram gepostet vor 4 Tagen, hat jetzt 126.000 Likes. Und genau, bei Mr. Beast gab es das gleiche auf TikTok. Und bei Mr. Beast war es, glaube ich, sogar auch mit Stimme. Also das mhm. auch wirklich so mit Voice Tone und so. Und also auf den ersten Blick, wenn man es auch so ohne Ton hört und so weiter, es wirkt realistisch. Und das sozusagen diese, keine Ahnung, Elon Musk verschenkt, verdoppelt deine Bitcoins so beim mhm. Julian Bam Hack und so weiter. Das ist ja eh so ein typisches Ding schon. Und wenn du es jetzt noch mit Videos kombinierst, wo die auch, weil bei diesem Elon Musk Stream damals, der bei Julian Bam unter anderem mhm. ja auch kam, da redet der über was ganz anderes. Und da gibt es so eine Texteinblendung, wo halt steht, ich bin ja, Elon klar. Musk und ich verdoppel deine Bitcoins. Wenn Elon Musk wirklich das sagt in dem Stream, so, ich verdoppel deine Bitcoins, gibt's halt, es gibt schon jetzt genug sagen, Leute, gibt, die darauf reinfallen. Und
ich meine, man sieht's schon so ein bisschen. Also, was heißt ein
noch,
bisschen,
wenn man, ich glaube, das genau, ist halt das Problem.
Das ist das Problem. Ja. Man sieht's in dem Mr. Beast Deepfake, in dem Mr. Beast Fake, sieht man schon, wenn man hinguckt, dass das ein Fake ist. So.
Sieht man schon und natürlich auch von der Prämisse her. Das Ding ist nur, Mr. Beast, finde ich, ist schon der perfekte Typ dafür.
Ich finde die Prämisse übrigens gar nicht, weil ich finde, für, muss man ja kurz erklären, der Scam war theoretisch, dass er gesagt hat, hey, wir verkaufen 10.000, glaube ich, oder 1.000 iPhone 15 für ja, nur $2.
Das ist ein Giveaway, genau. Ne? Das ist quasi, und das würde halt, das wäre halt so eine Sache.
Das ist ein Mr. Beast.
Da würde Ding. Mr. Beast auch ein Video draus machen. So, wir haben ja. 10.000 iPhone 15 verschenkt, so. Und das ist, glaube ich, das Ding, wo ich meine, so, dass Elon Musk deine Bitcoins verdoppelt, wenn du darauf reinfällst, tut mir leid.
Oder Tom Hanks dir jetzt
fehlt dir so ein bisschen Medienkompetenz. Ja. Genau, oder das Tom, obwohl, das ist, weil Tom Hanks ist ja noch so klassische Werbung. Also,
ja, stimmt,
es gab in Deutschland auch für, ich glaube, Tibbers, das ist ein Stromanbieter, glaube ich, oder irgendwas in die Richtung, die haben mal Deepfake-Werbung gemacht mit Angela Merkel, aber halt auch gekennzeichnet, dass
es Deepfake ist. Saßen die nicht bei uns im Büro zusätzlich? Ich habe das Gefühl, der Name...
War das Tibbers, Angela Merkel? Ja, Tibber, nicht Tibbers.
Ja, die sitzen in unserem alten Büro, wo wir Nerdscope gedreht haben, ein Stockwerk oben drüber.
Ah, ja, okay. Ja, das ist ein Startup, die haben Werbung gemacht mit so einer Fake-Angela Merkel. Das war aber gekennzeichnet. So, das war halt eine Schauspielerin oder so ein Double, die halt ähnlich aussieht, und haben sie zusätzlich mit Deepfake das sozusagen gemacht. Und das war aber so, das lief halt im Fernsehen, das war offensichtlich ein Gag. So bei Tom Hanks weiß ich jetzt nicht, wo das lief, aber bei Mr. Beast, da kannst du halt schon drauf reinfallen. Und ich glaube, das wird ja noch in ganz vielen anderen Bereichen gefährlich werden, dass halt irgendwelche...
Politisch gesehen ist das brandgefährlich.
Ja, oder auch einfach so dieses, dass halt deine Eltern gescammt werden, weil du sie halt anrufst und deine Stimme halt sagt so, Mama... Schick mir 10.000 Euro schnell, ich bin im Gefängnis in Bali, weil ich nackt meditiert habe.
Ich denke jetzt halt gerade so an so Sachen, das muss ja, selbst wenn man das relativ schnell als Fake irgendwie dann deklarieren kann, das kann so schnell Impact haben. Kannst du dich noch dran erinnern, als du auf Twitter die blauen Checkmarks kaufen konntest, gerade so nach der Maskenübernahme, gab es ja ein paar Tweets irgendwie von Nintendo of America mit Mario, der einen Finger gibt oder noch irgendwas. Und dann gab es von Ellie und Eli oder wie die hießen, diese Firma, die... Insulin herstellen, gab es diesen Tweet, Insulin ist jetzt free.
Hat sich
sehr schnell als Fake rausgestellt und trotzdem ist deren Börsenwert um 10% gesunken. Ja. Da sind Millionen, wenn nicht Milliarden Dollar einfach so verpufft.
Ja, vor allem, es geht ja gar nicht nur darum, irgendwie Werbung zu machen oder Leute zu scammen. Du kannst ja auch krass das Image von jemandem ruinieren, indem du halt irgendwas in die Welt setzt und die Auflösung sehen dann wie immer sehr viel weniger Leute.
Nur weniger Leute, klar.
Ich habe neulich ein Video gesehen von Joe Biden auch, wo da zwei Videos gegenübergestellt wurden, das Original und dann das andere. Mhm. Wo er irgendwie sich zu so einem Kind runterbeugt, dann hat man quasi das, was er gesagt hat, in irgendwas Perverses geändert. Mhm. Und ja, also ganz krass. Und ich bin auch gespannt, also weil auch, ja, so die also Werbung, Scams mit irgendwelchen Influencern, das wird sicherlich noch weiter zunehmen.
Und das geht vor allem in beide Richtungen. Ich meine, klar kann man natürlich sagen, Leute, die nicht so technikaffin sind, gerade natürlich ältere Menschen, fallen auf sowas rein. Aber in die andere Richtung, je mehr du auch Zugriff bei Telefonen auf Bezahlmöglichkeiten hast, kannst du natürlich auch als junger Mensch, der vielleicht schon irgendeine Kreditkarte eingerichtet hat auf seinem Handy, super schnell auf sowas reinfallen.
Ja.
Und dann trifft es eben auch eine junge Zielgruppe, wo man eigentlich sagen müsste, hey, müsstet ihr nicht eigentlich technikaffin sein, weil ihr da reingeboren worden seid?
Ich habe das tatsächlich neulich irgendwo gelesen, dass Gen Z gar nicht so viel besser ist als die Boomer-Generation.
Mhm. Sind wir die Schlausten, Robin?
Ich glaube, wir sind die Schlausten.
Nice.
Das ist genau das, was ich damit sagen wollte. Nein, ich glaube, dass wir den krassen Vorteil haben, dass wir diesen Wandel mitbekommen haben. Ich glaube, wir sind, glaube ich, die interessanteste Generation, weil für die Boomer ist es so, sagen, für die war das einfach brandneu, die waren, die hatten einfach nicht diese Berührungspunkte.
Junge Leute Kram.
Und ich merke das ja jetzt schon bei meiner Tochter, die sozusagen jetzt auch nicht den krassesten Berührungspunkt dazu hat, aber so, die sieht mich am Handy, die guckt auch manchmal irgendwas auf dem iPad so. für die ist das sozusagen so ein, das ist halt einfach so.
Das ist gesetzt einfach.
Meine Tochter hat noch nie Fernsehen geguckt in ihrem ganzen Leben. Sie hat noch nie lineares Fernsehen geguckt. Krass. Sie kennt das gar nicht mehr. So.
Wenn die erstmal einen Werbeblock irgendwo ist. Obwohl, nee, nevermind, das kennt sie ja. Gibt's ja
auch auf YouTube. Aber genau, Werbung ist auch irgendwas völlig Fremdes für sie, glaube ich. Und ich glaube, das ist halt so das Problem. Wenn du in so einer Selbstverständlichkeit damit aufwächst, ist es fast genauso gefährlich, wie wenn du gar nicht damit aufwächst. Und ich glaube, wir haben sozusagen diesen krassen, einmaligen Vorteil, dass wir genau im richtigen Alter waren, als wir neugierig waren und es cool war und wir uns sozusagen mit dem Wachstum damit auseinandergesetzt haben auf so eine nerdige Art und Weise, die dazu geführt hat, dass es für uns eine Selbstverständlichkeit ist, weil wir eben beide Welten kennen.
Und dass man es aber eben auch aus allen Blickwinkeln irgendwie betrachten kann und dementsprechend merkt, wenn da irgendwas ein bisschen offen ist.
Genau, aber ich glaube, sozusagen die danach ist es schon wieder eine andere Experience, weil es so selbstverständlich geworden ist.
Das ist lustig, weil ich muss gerade dran denken, so das ist so ein bisschen so wie Trends, die sich wiederholen. Hast du quasi jetzt so alte Leute, die auf Sachen reinfallen und junge Leute, die auf Sachen reinfallen. Und ich finde, ein Trend, der sich auch gerade wiederholt, als ich so 17 oder sowas war, gab es so diese ganzen New Age Hippies irgendwie oder auch die alten Hippies, so sehr, sehr eso zum Teil unterwegs, die mir so kräuterhexenmäßig irgendwas erkaufen wollten.
Das
oder
auf TikTok ja jetzt auch.
Genau,
ganz viel,
da will ich nämlich gerade hin und so Lichtenergie und was weiß ich was. Und das waren aber nur in meinem Bild waren es immer so ältere Menschen, die halt so, ja, hier ist die Lichtdusche und die Energiekugel und was weiß ich was. Und jetzt hast du Sachen wie Witch Talk zum Beispiel, wo du eben wieder junge Leute hast, die, will ich sagen, reinfallen, aber die sich natürlich auch so einsaugen lassen in diesen ganzen Esokram, der furchtbar gefährlich sein kann. Kann natürlich cool sein, wenn man an sowas glaubt und ein bisschen Spaß damit hat, aber
eine weitere Influencerin, das ist eine wunderschöne Überleitung, ganz toll.
Bitte.
Eine Influencerin, Anja Zeidler, die hat...
Das ist doch Zeidler, heißt sie doch eigentlich, erzähl keinen Quatsch.
Anja Zeidler, 250.000 Follower auf Instagram, ist große Influencerin und die hat einen Post gemacht, der große Wellen geschlagen hat. Und zwar ist der folgende. Da sieht man sie mit schön viel Obst und Gemüse in ihrer Küche sitzen.
Ja, gut.
Und dazu der Text. Laut den Ärzten habe ich zwei Optionen bezüglich meinem gutartigen Desmoid-Tumor. Ich habe das gegoogelt. Das ist ein gutartiger Tumor, aber wohl ein sehr aggressives Wachstum. Das heißt, der ist, obwohl er gutartig ist, oft auch trotzdem gefährlich anscheinend.
Weil er einfach so schnell
wächst. Bin kein Arzt, aber das ist das, was das Internet mir gesagt hat. Genau, und die Optionen, die sie hat, sind Operationen. Das würde bedeuten, dass mir der Tumor zusammen mit zwei Rippen entfernt werden muss. Und dann muss da noch irgendwie wieder künstliches Brustfeld, also ein Fremdkörper, eingesetzt werden, um dieses riesige Loch zu stopfen. Also scheint wohl
nicht wirklich geil.
Nicht geil zu sein. Und die zweite Option ist Bestrahlung. Das ist 4,5 Wochen täglich, musste sie dann dahin fahren, um sich bestrahlen zu lassen. Da gibt es natürlich auch Nebenwirkungen wie Verbrennungen an der Haut oder lokale Entzündungen. Und dann können natürlich auch gesunde Zellen zerstört werden. Und bei 1% aller Patientinnen kann durch die Bestrahlungstherapie dann später Krebs entstehen. Aktuell schränkt sie in keinster Weise ein. Und beide Optionen sind nicht kompromisslos. Weshalb sie sich vorerst, schön, dass sie vorerst geschrieben hat, für Option 3 entschieden hat. Nämlich mit einer krankenkassenanerkannten Naturheilärztin via diverser Tests, Darmtest, Hormontest, etwaige Disbalancen ausgleichen, Breathwork und Kakaozeremonien, um Traumata aufzulösen. Sie verzichtet außerdem auf raffinierten Zucker, künstliche Süßstoffe sowieso schon lange. Sie isst jetzt jeden Morgen frisch gepressten Sellerie- und Randensaft. Sie wird sich weiterhin vollwertig und ausgewogen ernähren und sie kriegt jetzt neue Heilpilz-Extraktpillen. Gewisse Pilze sollen ja angeblich, schön, dass sie angeblich geschrieben hat, das
allegedly.
Allegedly positiv ankreiden, positiv auf Tumore auswirken. Ein Versuch ist es wert. Okay. Hat sie okay formuliert, finde ich. Ein Versuch ist es wert. Ja.
Lassen
wir gelten. Traubenkern-OPC. Zellstudien deuten darauf hin, dass OPC die Ausbreitung von Tumorwachstum reduzieren oder gar stoppen kann. Schadet nüt. Ja, also.
Nützt, schadet nüt.
Es nützt nichts, aber schadet
ja
auch nicht.
Nützt, schadet nüt.
Ist weird geschrieben, also steht's hier. Ich bin überzeugt, dass man mit einem positiven Mindset extrem viel bewirken kann.
Oh Gott.
Es kann alles sein, dass der Tumor rasant weiter wächst, dass das Wachstum stoppt oder sogar von selbst zurückgeht. Das weiß keiner. Ja.
Was, die Quintessenz ist dieses Postes,
genau,
also.
Egal, was ich mache, alles kann passieren. Und eventuell kann ich dann auch, egal was passiert, darauf zuschreiben.
Es könnte wie es könnte und es ist wahrscheinlich schief gegangen.
Genau, aber was ich sagen muss, ich verstehe den Shitstorm, ich teile den Shitstorm, Ich finde es ein bisschen fragwürdig, was sie da sagen, wie sie es formuliert. Aber es ist von allen, ich kann Krebs heilen mit irgendwelchen Beeren machen, oder das sagt sie ja gar nicht, sondern ein Tumor, oder was anderes. Aber ist es, finde ich, noch der am vorsichtigsten formulierte Post, weil sie auch dazu noch schreibt,
ja,
selbstverständlich werde ich mich parallel zu meiner gewählten Option in sehr regelmäßigen Abständen Ultraschall- und MRT-Kontrollen bei meinem Facharzt unterziehen, um den Tumor akribisch zu beobachten. Sollte der Tumor trotz allem rasant weiterwachsen, werde ich handeln und mich vermutlich für die 4,5-wöchige Bestrahlung entscheiden. Also es ist so an der Grenze,
super,
weißt du?
Ja.
Es ist so, in einem Teil suggeriert sie halt, dass es die Möglichkeit gibt, dass irgendwie eine Kakaozeremonie, die Traumata auflöst, dafür sorgen kann, dass dieser Tumor zurückgeht.
Was ja schon mal merkwürdige Korrelation, aber.
Genau, und das, also ich würde jetzt sagen, nichts von dem, was sie da reingeschrieben hat, ist per se schlimm. Wie sagt sie ja selber, nützt nicht, schadet nicht. Das ist jetzt nicht, natürlich ist es gesund, sich zu ernähren und potenziell auch auf Zucker zu verzichten.
Eine gute Sache.
Kann man machen und ist sicherlich auch gut für den Körper. Und irgendwie einen Darmtest und Hormontest zu machen, okay. Weiß nicht, ob man dafür eine Naturheilärztin braucht oder eine richtige Ärztin, aber okay. Und das, also, ich verstehe aber den Shitstorm trotzdem, weil es natürlich schon einfach es als dritte Option
gleichzusetzen mit den anderen, ja. Genau,
mit medizinischen Eingriffen, die von Ärzten, wurde ihr gesagt, es gibt die zwei Optionen und kein Arzt hat gesagt, es gibt nämlich noch die dritte Option, ja. Breathwork und keinen Zucker essen.
Es suggeriert, dass das gleichzusetzen ist und es stärkt vor allem ein sehr, sehr gefährliches Narrativ, nämlich von anderen Leuten, die nicht wie sie sagen, hey, ich check trotzdem meine Werte und muss mich, wenn es nicht klappt, dann für die anderen beiden Optionen entscheiden, sondern es stärkt dieses Narrativ von Leuten, die sagen, nee, also traditionelle Medizin, das ist alles Quatsch. Wir machen jetzt Lichtdusche, Energiekugel, Zauberpilz, Extrakt, schieß mich tot. Weißt du, was ich meine? Das ist das Gefährliche. Ja. Weil es gibt halt Leute, die im Gegensatz zu ihr wirklich sehr darauf pochen, dass das wirklich funktioniert und das tatsächlich gleichsetzen, sich am Ende vielleicht damit sogar noch ein kleines goldenes Näschen verdienen, was nochmal eine andere Art von Evil ist.
Voll. Also ich finde, wir hatten ja auch schon andere Themen hier in diesem Podcast, wo es auch um Leute ging, die halt so, ich glaube zuletzt eine, die selber sozusagen so ein Produkt verkaufen wollte, was angeblich irgendwie heilt. Und
hätte ich mich nämlich noch gefragt. Hat sie irgendein Steak da drin? Nee, ne?
Nee, wir hatten auch neulich das mit hier der Tanja, der Freundin von Julienko und diesen Steinen von Marvin. Also immer mal wieder so, wo Leute halt auch Werbung für irgendwelche Produkte machen, mit denen sie irgendwelche Heilversprechen verknüpfen. Das hat sie jetzt nicht gemacht. Also ich gehe damit mit, zu sagen, okay, ich persönlich, für mich privat, habe jetzt gerade zwei Optionen, die ziemlich invasiv sind. Das ist scheiße, das verstehe ich. Und ich warte jetzt einfach mal ab, gucke, ob mein Körper vielleicht von alleine irgendwie, also ich meine, das passiert ja manchmal, dass sozusagen wirklich solche Tumore wieder zurückgehen. Das kann passieren, warum auch immer. Aber so und deswegen sozusagen achte ich einfach auf mich und beobachte das. Und ab dem Moment, wo es so schlimm wird, dass ich handeln muss, handle ich auch. Okay. So, wenn der Arzt sagt, okay, das hat keine Auswirkungen so und auch dein Körper, kannst du machen, so. Mhm. Aber dann einen Instagram-Post zu machen.
Das ist genau der Punkt.
Wo ich das auch so als teile und das ist ja auch nicht der letzte Post gewesen. Sie hat dann danach wieder so Tumor, Zucker, Breathwork, Kakao, so ein Live gemacht. Dann hat sie so einen Post gemacht, 8 Tage ohne Zucker. Dann hat sie nochmal so ein bisschen gezeigt, wie sie gerade so irgendwie hier mit Positive Mindset und Hashtag Law of Attraction, was auch schon wieder so.
Also ich denke mir vor allem, man darf ja eine Sache jetzt nicht vergessen, weil man vergisst, glaube ich, an der Stelle auch immer so ein bisschen das Menschliche. Das ist natürlich auch immer noch eine Person und man muss sich kurz mal in die Lage versetzen. Sie hat diese Diagnose bekommen, die ist prinzipiell scheiße. Sie hat diese beiden Optionen, die beide super invasiv sind. Natürlich macht das auch was mit einem und dann verstehe ich auch, wenn man vielleicht auch im Rahmen von Verzweiflung überlegt, hey, was kann ich da machen? Wie kann ich da irgendwie rauskommen? Das ist das. Und dann zu sagen, hey, ich probiere mal alternative Sachen aus oder lass mich potenziell auch scammen, kann ja auch passieren, ne?
Ja.
Das ist alles menschlich und vollkommen okay. Der Punkt, wo, wie du es gerade schon gesagt hast, der Punkt, wo es kritisch wird, ist der, wo sie anfängt, das mit Leuten zu teilen in einer großen Menge. Du kannst es ja auch mit deinem privaten Freundeskreis teilen, aber wenn du so eine Reichweite
hast. Mit einer 250.000 Menschen zu teilen.
Das ist halt einfach nochmal ein ganz anderes Thema.
Ja, das ist fahrlässig, finde ich. Ja, genau. Das ist gefährlich, weil es sozusagen, wie gesagt, sie formuliert es noch vorsichtiger als manch anderer und das würde ich ihr jetzt auch positiv anrechnen.
Definitiv.
Trotzdem, absoluter Scheiß.
Das
einfach nicht machen. Einfach nicht irgendwelche alternativen High-Bullshit-Sachen bei solchen.
Besonders wenn du
Sachen
selber
verbreiten.
So weit bist zu sagen, so, ey, ich weiß gar nicht, ob. Also sie ist ja aware genug zu sagen, hey, das könnte auch vielleicht gar nicht funktionieren.
Ja.
Geh doch den einen Schritt weiter. Geh doch diesen einen Gedankensprung noch weiter zu sagen, okay, vielleicht mach ich den Post doch einfach nicht.
Ja. Ja, wobei also auch ganz viel Content bei ihr sich darum auch irgendwie dreht jetzt. Also sie schlachtet das ja auch irgendwie so ein bisschen jetzt thematisch aus. Ja,
wenn sie jetzt angefangen hat, muss sie jetzt auch durchziehen. Auch,
also das ist jetzt auch ein Vorwurf, wo ich auch sagen muss, okay, vielleicht können wir noch ein bisschen entkräften, weil viel von ihrem Content dreht sich einfach um ihr Leben. Und wenn das gerade einen großen Teil ihres Lebens einnimmt, dann ist es auch okay, dass sie da irgendwie Content draus macht. Aber es durch dieses so, ach, guck mal hier jetzt, ich lebe jetzt 8 Tage ohne Zucker und keine Ahnung was. Und das kombiniert mit dem potenziell, vielleicht könnte das ja sein, es kann alles passieren, kann sein, dass es funktioniert. Ja, egal. Müssen wir nicht mehr länger drüber sprechen. Worüber wir jetzt sprechen, ist ganz viele andere Themen, die wir noch haben. Unter anderem einen neuen Film auf TikTok. Sniper Wolf, die große Streamerin.
Oh Gott, ja, da müssen wir jetzt auch ein bisschen Gas geben hier.
Ja, müssen wir Gas geben. Deswegen machen wir jetzt aber erstmal Hashtag Werbung. Und zwar für HelloFresh, bei denen ihr mit dem Code Lästerschwestern mit AE in Deutschland bis zu 120 Euro sparen könnt, in Österreich bis zu 130, in der Schweiz sogar bis zu 140 Schweizer Franken. Dann kriegt kostenlosen Versand auf die erste Box. Der Code ist gültig für neue und auch für ehemalige Kunden. Das heißt, falls ihr schon mal dabei wart, könnt ihr euch trotzdem weiterhin bis zu 120 Euro Rabatt sichern. Und falls ihr HelloFresh nicht kennt, da kriegt ihr eine Box und in der Box ist dann alles, was ihr braucht, die ganzen frischen Zutaten, aber auch das Rezept, um ein leckeres Mahl zu kochen. Ja, oder auch mehrere und auch für mehrere Personen, wenn ihr das wollt. Das kann man alles auswählen. Man kann auch aus bis zu 30 unterschiedlichen abwechslungsreichen Rezepten wählen. Jede Woche sogar, wenn man möchte, nur vegane Sachen. Oder es gibt auch Rezepte für den Thermomix. Also die Auswahl ist einfach crazy. Und dann kriegt man alles. Und für mich ist es mega praktisch. Ich nutze es seit Jahren. Ich habe es dir schon öfters erzählt. Mit Kind, mit Firma, mit Job als Influencer. Es ist einfach, spart unglaublich viel Zeit, dass ich nicht einkaufen gehen muss. Vor allem, wenn meine Tochter einkaufen gehen hasst, also in den Supermarkt zu gehen. Es gibt nichts, dass meine Tochter mehr hast, als in den Supermarkt gehen zu müssen mit mir. Deswegen ist es sehr praktisch bei uns, dass die Sachen einfach zu uns nach Hause kommen. Plus, und das ist tatsächlich das, also Convenience ist nett, aber das, was für mich HelloFresh am meisten ausmacht, ist tatsächlich die Abwechslung. Ich würde, wenn ich nur so mir selber überlege, was koche ich diese Woche, würde ich ehrlich gesagt immer dieselbe Handvoll Gerichte kochen. Und meine Ernährung wäre sehr einseitig. Deswegen danke an HelloFresh, dass ich dadurch sehr viel mehr Abwechslung in meinem Leben habe, was die Gerichte angeht. Und ja, das macht kulinarisch auf jeden Fall sehr viel mehr Spaß und hat mir auch sehr viel beigebracht beim Kochen, was man so an Zutaten und Sachen auch noch verwenden kann. Ja, deswegen nutzt den Code Lästerschwestern mit AE. Und wie gesagt, das könnt ihr auch nutzen, wenn ihr schon mal Kundinnen wart. Dann könnt ihr das nochmal machen. Also lohnt sich. Kennst du dieses Phänomen auf TikTok, dass du so Re-Uploads angezeigt bekommst von Filmen?
Mhm.
Oder auch von irgendwelchen YouTube-Formaten oder Mediatheks-Formaten, Serien, wo dann so Teil 37 von 500 also als Texteinblendung steht und dann immer in den Kommentaren ist dann das Video getaggt und dann zum nächsten Teil.
Fun Fact, ich habe deswegen nochmal den kompletten, aber dann auf einer Streaming-Plattform Django Unchained geguckt.
Ich hab tatsächlich, es funktioniert krass gut, weil ich habe nämlich neulich auch einen Film, den ich mir dann danach angeguckt habe, darüber entdeckt.
Siehst du mal?
Ja, war so ein Kriegsfilm mit Jake Gyllenhaal. Aber da habe ich sozusagen einzelne Clips davon gesehen, auch mitten aus dem Film. Aber das war super spannend. Und dann war ich so neugierig, wie es weitergeht, dass ich dann gedacht habe, jetzt gucken wir den Film richtig an.
Voll smart.
So, und das funktioniert halt tatsächlich. Aber das sind ja immer Leute, die das illegal da hochladen, um halt, keine Ahnung, damit halt Traffic zu... Ich weiß gar nicht, warum Leute das machen. Also warum macht sich jemand...
Weil sie es können.
Das ist ja was anderes als so früher, so keine Ahnung, LimeWire oder sowas, wo Leute halt die Sachen hochgeladen haben, weil sie halt irgendwie so Piraterie als Mindset hatten und gesagt haben, so, hey, wir teilen uns jetzt hier alles und...
Freie Liebe, freier so, Content.
Fuck die Content-Industrie. Aber auf TikTok, das ist ja auch so ein fucking Aufwand, die ganzen Dinger in so Schnipsel zu zerteilen. So. Also verstehe ich nicht, aber danke an Leute, die Urheberrecht mit Füßen treten und das machen, weil ich habe dadurch schon viele Sachen entdeckt. Aber das ist halt so, manchmal haben diese Sachen ja auch hunderttausende, Millionen von Views, ne? Und es scheint auch irgendwie niemand so richtig zu claimen. Also da ist YouTube auch krass viel mehr dahinter als TikTok, was Urheberrecht angeht. Aber was jetzt interessant ist, ist, dass dieser Werbeeffekt davon, vielleicht passiert auch deswegen urheberrechtlich nichts, anscheinend so wahrnehmbar ist und so gut funktionierend, dass Paramount, der Filmverleih, jetzt entschieden hat, wir machen das selber. Das ist die neue Art, wie Gen Z Filme konsumiert oder wie zumindest Werbung für Filme gemacht wird. Wir laden den Film Mean Girls, also jetzt nicht einen aktuellen Film, ne?
Ja.
Mean Girls, ein Film,
Von wann ist der? 2004. Jesus.
Also 19 Jahre her. Wir laden den am 3. Oktober, weil das ist sozusagen der Mean Girls Day, der wird irgendwie im Filmnamen
erwähnt. Es ist der 3. Oktober, ja.
Haben den ganzen Film in Schnipseln auf TikTok hochgeladen, auf einem neuen Mean Girls TikTok-Account.
Es ist ja schon so, dass man heutzutage kaum noch Filme guckt, weil man irgendwie sich nicht mehr committen will, sich irgendwo 2 Stunden hinzusetzen und dann am Ende doch 3 Episoden von einer Serie guckt und dann wahrscheinlich über 3 Stunden ist. Aber
ja,
da sind wir jetzt, ja, bei Filme in Schnipseln gucken.
Ja, und das da geht's hin. Also die wenn jetzt große Filmverleiher schon erkannt haben, dass das tatsächlich ein Modell ist. Das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, ich hätte gerne gesehen, wie gut es funktioniert hat und wie viele Views der Film hat. Ich meine, der Film ist 19 Jahre alt, die werden jetzt nicht mehr so viel Geld dadurch verdienen, schätze ich. Aber die haben es dann nach dem 3. Oktober auch wieder gelöscht.
Ja, okay.
Das finde ich ein bisschen schade. Also ich hätte es konsequenter gefunden, auch als Experiment einfach zu sagen, yo, Mean Girls ist jetzt einfach auf TikTok. Und da kannst du es ja
angucken. Hat doch niemand komplett geguckt an dem Tag.
Ja, vor allem, weil es ja auch, also ich meine, du kannst ja auch auf dem Handy und dann ist es ja auch so hochkant, aber gecroppt, weil du ja nur 16:9 da reinmachst, du siehst es so ganz klein.
Das heißt, ist es gecroppt oder hat sich jemand die Mühe gemacht, hochkant und dann immer, wenn zum Beispiel 2 Leute in der Szene sitzen, links, rechts, Person zu cutten, die gerade spricht?
Obwohl, warte mal, also ich hab's ja leider nicht gesehen, weil sie es wieder gelöscht haben, aber jetzt aktuell, da sind noch Clips online auf dem Account, hat dann ausgewählte Clips, nicht der ganze Film. Und da haben sie es tatsächlich hochkant neu.
Mit Subtitles?
Mit Subtitles.
Und Emojis?
Wahrscheinlich hat das auch keine Person manuell gemacht, sondern die haben irgendeine AI-Technologie.
Ja, definitiv. Gibt's ja genug mittlerweile.
Aber sieht das, okay, du hast, okay, das ist gut, dass ich mir nochmal angeguckt habe, weil es sieht wirklich tatsächlich viel besser aus, als ich gedacht hätte. Du kannst dem Film tatsächlich in Hochkant folgen. Also zumindest in den Schnipseln, die noch da sind. Ich weiß nicht, ob das in jeder Szene funktioniert. Aber
nur noch eine Frage der Zeit, bis Hollywood die Kameras einfach 90 Grad dreht und alles auch noch
Hochkant filmt. Das kommt demnächst. Es gibt ja schon diesen Fernseher, der sich dreht. Hast du das mal gesehen?
Was?
So ein Fernseher, der sozusagen so gebaut ist, dass du 2 Modi hast. Du kannst quasi auf so einem Stativ swivelt her, dass du so den Hochkant angucken kannst. Oder halt in
Breite. Hat der auch einen eingebauten Motor oder muss ich das selber machen?
Nee, der hat einen eingebauten Motor.
Sehr
gut. Ich glaube, sonst kannst du es einfach mit einer Wandhalterung selber machen.
Ja, ne?
Aber was ich auch richtig krass finde, ist YouTube, die sagen das immer wieder, dass das schnellstwachsende Ding, auf dem YouTube konsumiert wird, ist nicht mehr das Handy, sondern der Fernseher. Die Leute gehen hin und gucken YouTube noch im Fernseher. Und YouTube Shorts, das neue Ding, was YouTube pusht, das irgendwann wird auch der Fall sein, dass Leute. Weil TikTok kannst du, glaube ich, gibt es Smart TVs, die TikTok als App auf dem Fernseher haben? Nicht, wahrscheinlich nicht. Aber YouTube hast du und YouTube Shorts ist ja in YouTube integriert. Das heißt, es wird irgendwann auf jeden Fall der Punkt kommen, wo Leute auch anfangen, Shorts auf dem Fernseher zu gucken. Und dann ist der Punkt, wo wir vielleicht wirklich ankommen und sagen, okay, die Fernseher sind.
Du hast jetzt einfach 2 Fernseher und der Switch dann.
Jetzt hochkant. Crazy. Aber also fand ich ein absurdes Experiment, finde ich krass,
ich was gerne mehr Infos TikTok zu, ehrlich hat. Gesagt.
Ja, das ist so ein Grund, warum du auch immer mehr QR-Codes in YouTube-Videos siehst. Kleiner Fun-Fact-Tipp für alle Creator da draußen. QR-Codes in YouTube-Videos einbauen, wenn ihr irgendwelche Links und so weiter habt, weil die Leute dann einfach easy mit dem Handy den Fernseher abscannen können.
Das ist so geil, dass das mittlerweile auch einfach geht, ne?
Auf den Link zu klicken. Ja.
Weißt du noch, als QR-Codes rauskamen und alle so, ja, was ist das für ein Quatsch, das funktioniert ja nicht.
Ja, weil du beim Fernseher keinen Beschreibungstext hast, wo du auf den Link klicken kannst. Deswegen musst du.
Ja, aber auch generell so.
Ja.
Ich kann mittlerweile.
Ja, generell.
Mittlerweile kann ich, wenn ich als Beifahrer in einem fahrenden Auto sitze, kann ich mit meinem Handy auf eine Plakatwerbung ranzoomen und kann diesen QR-Code scannen, weil die Handys mittlerweile einfach.
Ich nutze übrigens mein Handy zum Ranzoomen, weil auch, wie gesagt, wir sind alt. Ich nutze mein Handy zum Ranzoomen ganz oft, wenn ich keine Brille dabei habe, um Dinge zu lesen, die weiter weg sind.
No fucking way.
Ja, ich nutze die Kamera.
Gott, bist du alt.
Ich nutze die Kamera.
Bist du nicht jünger als ich?
Ich bin jünger als du. Ich werde nächste Woche 32. Ich nehme die Kamera-App und dann zoome ich ran und dann kann ich lesen, was da steht. Zum Beispiel, wenn du am Bahngleis bist. Und du hast keinen Bock, da hinten hinzulaufen, zu gucken, wenn der zukommt. Dann nimmst du einfach das Handy, irgendwas Kamera und dann
kannst
du so ein Rentner-Tipp.
Du kannst auch den Finger zu so einem Kreis machen und ganz klein machen und dann durchgucken und dann wird's auch scharf. Ja. No shit, funktioniert so, wirklich.
Okay. Also, ja, wir haben noch 2 Themen und wir haben nicht mehr viel Zeit, deswegen springen wir weiter. Es gibt News zu Sniperwolf.
Sniperwolf?
Sniperwolf, wir haben 3 S vorne dran. Zum Glück nicht 2.
Naja, doch, eigentlich heißt sie S Sniperwolf.
Das ist, okay, shit. Du hast recht.
Das
schwierig. Ja, die ist auch aus anderen Gründen schwierig, unter anderem wegen ihrem React-Content, der höchst fragwürdig ist und die ist in letzter Zeit öfters Thema. Ich glaube, wir hatten ja auch kurz drüber gesprochen, weil Jax Films so ein krasses Beef hat mit ihr und angefangen hat, sozusagen jede Reaction von ihr zu reacten. Also ihr reactet auf ihre Reactions.
Das ist ein klassischer Jax Films-Move.
Und nimmt sie aber halt so lustig auseinander, weil er zum Beispiel halt zeigt, dass sie bewusst die Wasserzeichen von TikTok rauslöscht, damit die Leute nicht gefunden werden können, aber immer damit argumentiert, dass sie den Leuten eine Exposure gibt und deswegen ist es okay, dass ihr ganzer Content nur aus gestohlenen Inhalten bestellt.
Nice.
Dann, dass sie auch ganz oft einfach dieselben Sätze macht in ihre Reactions. Das ist ja noch, also ich glaube, viele von euch wissen nicht, wie Reactions in den USA aussehen, weil Reactions in den USA sind meilenweit schlimmer als die Reactions in Deutschland. In Deutschland hast du ja wirklich dann Leute wie früher Unge oder ein Rezo oder sowas, die gucken sich das Video an und die tragen auch wirklich noch was dazu bei, die kommentieren das. In den USA, die meisten Reaction-Kanäle sind wirklich so, Aha, also sie beschreiben wirklich nur, was passiert. Und ganz viel von dem Sniper-Wolf-Thema ist so, die guckt sich halt einen TikTok an, wo jemand, keine Ahnung, mit geschmolzenem Glas einen Ballon platzen lässt. Und sagt sie, oh wow, it's molten glass and a balloon. Oh, he's gonna pop the balloon. Und das ist das Ganze, das ist wirklich, sie erzählt einfach nur nach, was passiert. Und das macht sich Jacks Films halt sehr drüber lustig. Aber was jetzt bei Sniper Wolf großes Thema ist, und das ist sozusagen, das finde ich ein ganz interessantes Meta-Thema, über das man mal reden kann. Und zwar hat sie sich getrennt von ihrem Mann, oder ihr Mann hat sich von ihr getrennt. Und die beiden haben jetzt einen Ehestreit, und im Ehestreit geht es natürlich dann um solche Sachen wie das ganze Geld. Sehr reich.
Muss man dazu erklären, wie der Kanal aufgebaut war am Anfang eigentlich?
Ja, also die haben am Ursprung, als sie angefangen haben, hat ihr Mann eigentlich die Idee gehabt für diesen Kanal, und der hat eigentlich gezockt. Und sie hat dann sozusagen auf sein Gameplay-Footage reacted, und das war am Anfang der Gag. Der Gag war, sie kann nicht zocken, aber sie tut so, als würde sie zocken, weil er eigentlich spielt und sie sozusagen nur das Gesicht des Kanals ist. Das hat sehr gut funktioniert, und irgendwann haben sie halt das Gameplay-Footage ausgetauscht gegen einfach anderes Zeug, auf das sie reacted, und jetzt reacted sie nur noch. Aber sie war halt immer das Gesicht von diesem Account, und sie ist einfach Sniper Wolf, so, obwohl ihr Mann im Hintergrund anscheinend auch sehr viel gemacht hat.
Wahrscheinlich.
Was ist das dritte S? Man weiß es nicht. Und auf jeden Fall haben die halt sehr viel Geld verdient mit diesem Account und haben wohl auch 50-50 halt einfach den Account besessen, und jetzt streiten sie sich halt um das Haus, aber halt auch um den Kanal. Und das ist so super spannend, weil sie ist das Gesicht, sie ist wahrnehmbar als die Influencerin, und er hat sie jetzt verklagt, weil er sagt, mir gehören 50% an dieser Marke, an diesem Unternehmen, was wir gemeinsam aufgebaut haben, und du benutzt das jetzt, um weiter damit Geld zu verdienen. Ich krieg nichts mehr dafür ab. Du hast jetzt auch mit sozusagen diesem Markennamen Sniperwolf, der uns beide gehört, der aber halt für alle wahrnehmbar ist als ihr Gesicht. Also wenn du sagst Sniperwolf, dann denkst du nicht an eine Marke.
Also wenige Leute wissen wahrscheinlich sogar, wie der aussieht.
Genau, du denkst einfach nur an diese Person. Sniperwolf ist nicht ein Kanalname, Sniperwolf ist die Person Sniperwolf. Also wenn mir jemand sagt, so, kennst du Sniperwolf, dann würde ich denken, ja, ich kenne diese schwarzhaarige Frau. So, ich würde nicht
der Brille.
Genau. Das ist so, wenn du sagst, so Rob Bubbled oder sowas, da würden Leute eher an mich denken und nicht an eine Brand. So. Aber jetzt ist halt sozusagen, er hat dann wohl das Passwort geändert von dem Account, dass sie nicht mehr reinkam.
Sie hat die Passwörter von dem anderen geändert.
Genau, sie hat wohl irgendwie Festplatten geklaut mit Firmendaten, und da ist wohl jetzt krasses Beef. Und ich frage mich halt, wie wird das gelöst? Weil ich glaube, das wird ja sicherlich nicht das erste Mal sein. Und ich meine, es gibt ja auch Fälle in Deutschland, wo Accounts sich aufgesplittet haben. Ich glaube, hier Pizmeet ist so der
Hardy
Fall,
als Mitbegründer zum Beispiel.
Wo Hardy dann rausgegangen ist. Wobei da auch immer, glaube ich, sehr klar war, dass so, ich glaube, Pete und Brammen mehr so die Firma machen. Und
den beiden gehört ja der Kanal, und die anderen sind, man möge mich korrigieren, aber mir ist immer so, als ob die anderen quasi angestellt waren.
Ja,
und natürlich alles auch auf einer sehr respektvollen Ebene passiert, aber trotzdem.
Und ich meine, es gibt auch andere Leute, die sich halt dann so einfach den Kanal beendet haben. So.
Ja, dass sich einfach aus einem Kanal dann zurückziehen und der Kanal wird weiter betrieben.
Oder hier so bei Lisa und Lena jetzt zum Beispiel, dass halt die eine den Account weiter haben darf und die andere baut sich halt neuer auf oder so. Und was ich aber so spannend finde an diesem Fall ist, wenn er jetzt irgendwie diesen Kanal bekommt.
Was macht er dann damit?
Weil das ist so gleichbedeutend mit ihrer Identität. Und wenn sie sagen, es ist 50-50, dann hast du ja trotzdem immer noch das Ding, dass zwei Leute, die sich ja offensichtlich abgrundtief jetzt hassen, gemeinsam dieses Business führen müssen, weil sie muss das Gesicht sein und er muss Anteile daran haben. Also auch spannend.
Ja, die Frage, ob er sich irgendwie einfach auszahlen lässt mit einem festen Prozentsatz, dass man mittlerweile sagt, ihr habt zwar aufgebaut, sie ist aber offensichtlich schon das Gesicht der Brand. Aber man muss ihm zugutehalten, dass er, wie gesagt, die Marke am Anfang mit aufgebaut hat.
Aber es ist ja auch noch was anderes. Ich meine, YouTube-Kanäle werden inzwischen ja auch für Millionen von Euro verkauft und so weiter. Aber es ist noch was anderes, weil er könnte auch seine 50% dann irgendwie verkaufen und sagen, okay, so, wenn sie es nicht kaufen kann oder will, verkauft es irgendwie an ein anderes Unternehmen. Aber die Frage ist, welches Unternehmen geht das Risiko, einen Kanal zu kaufen, was komplett gleichbedeutend mit einer einzigen Person ist? Wenn die einen Autounfall hat, dann ist die Investition futsch. Also,
oder wenn die einfach keinen Bock mehr hat.
Ja,
und sagt, ich möchte mit der Marke an die
Ich habe einfach keine Lust mehr. Ich bin reich genug.
Wie geil wäre das einfach, wenn sie beide unabhängig voneinander und die einen verkaufen so an McDonald's und er verkauft an Burger King oder so zwei sich gegenüberstehende Marken, weißt du? Oder Peter und Nestle oder so.
Ja. Geil, ja.
Also, the Call of the Century, actually.
Richtig, richtig weird. Mal gucken, was da noch passiert. Und jetzt zum Schluss wollten wir nochmal ein Update geben zu Little Tay. Little Tay war neulich hier, als die Kollegen Längern und der Heider hier zu Gast waren von Brain Pain. Die haben wir bei Little Tay gesprochen, weil die ja tot war. Also da gab es eine News, die auch dann international geteilt wurde von TMZ und so weiter, Lil' Tay ist gestorben, die bekannt war so seitdem die, keine Ahnung, 9 ist oder so als Rapperin. Mhm. Und dann hieß es, ja, nee, doch nicht, das war Fake News, der Account wurde gehackt. Dann hieß es irgendwie, es war ihr Vater, der das verbreitet hat, mhm, um irgendwie ihr zu schaden. Und eines der Themen, die damals halt, also damals vor ein paar Wochen, die damals Thema waren, war, okay, vielleicht ist alles nur ein Promo-Move, der klassische Promo-Move.
Nein, wer würde denn sowas machen?
Man faked seinen Tod, um wiederzukommen. Und was für ein Zufall, die jetzt 16-jährige Lil' Tay hat einen neuen Song rausgebracht, mit einem sehr professionell produzierten Musikvideo, was ich auch ein bisschen questionable finde, weil sie ist 16 und das Video ist so, sie ist sehr knapp bekleidet und es ist halt so ein klassisches, keine Ahnung, typisches Rap-Video. Ich finde es, also, keine Ahnung, wenn sie ist 16, so ein bisschen.
Ich habe lustigerweise, meine Berührungspunkte mit dem Lil' Tay-Thema waren tatsächlich, dass bei mir im Feed immer wieder Posts aufkamen von Leuten, die quasi einen Kommentar zeigen von einem offensichtlich erwachsenen Mann,
ja,
der unter diese Videos thirstet, aber am besten noch mit einem anderen Kommentar von ihm, wo er irgendwie so total misogynen Shit schreibt, ne, und dann aber dann, Bro, she's 16, ja, so. Ja,
also ein bisschen questionable, aber die Frage stellt sich halt jetzt, okay, ist sie wirklich gehackt worden, war es der Vater oder war das nicht tatsächlich ein ausgeklügelter Move, um diesen Song zu promoten, weil sie war ja ganz lange nicht mehr, sie war komplett weg und damit das war
schon
sie
schon irrelevant.
Genau, sie hat einfach, keiner wusste, wo sie ist, sie war komplett weg, so. Und die News vom Tod hat sie halt komplett wieder in die Diskussion gebracht und wenige Wochen später ist ein fertiger Song mit einem fertigen Musikvideo plötzlich online.
Kann man schnell produzieren,
vielleicht war sie so, jetzt wo gefaked wurde, dass ich tot bin, ist mir aufgefallen, ich habe richtig Bock zu singen. jetzt habe ich wieder Bock.
Es wird höchstwahrscheinlich nicht so gewesen sein, aber es kann, also, ja, wie gesagt, ich denke auch, es war ein Promo-Move, aber technically kannst du, wenn du kreativ genug bist, innerhalb von ein paar Tagen einen Song schreiben, recorden, ein Video aufnehmen, das kann man,
ja,
wenn man richtig gut ist, schafft man das in einer Woche.
Ja.
So. Okay. Woche anderthalb. Stimmt,
haben wir auch schon gemacht.
Wir haben auch schon
lustige Songs.
Ich überlege, wie unsere Nerdscope Musical-Folge, ja, das haben wir alles innerhalb von einer Woche gedreht. Und ich habe in der Woche vorher mit Martin zusammen die Mucke gemacht. Wir haben innerhalb von 2 Wochen
haben
vier
wir
Songs
Musical
oder sowas.
Produziert. Ja, ja.
Und hätten wir mehr Kohle gehabt, hätten wir auch einen Helikopter mieten können oder weiß ich nicht, was man halt so macht.
Irgendwann mieten wir irgendwann mal einen Helikopter für ein Musikvideo.
Aber ich denke auch, es war ein eiskalt kalkulierter Business.
Sieht so aus. Das nur so als kleines Update. Danke, dass du dabei warst.
Danke, dass ich dabei sein durfte.
Und danke fürs Zuhören. Am Ende noch kleine Werbung in eigener Sache. Wir haben immer wieder Jobs zu vergeben. Also wenn jemand Bock hat, in einer coolen Firma zu arbeiten, in einer richtig coolen Firma, dann klickt mal den Link in der Beschreibung und guckt euch das an. Und wir hören uns nächste Woche wieder, nächsten Samstag. Bis dahin, ciao.